Ich habe kürzlich versucht, es waren sogar zwei Artikel, bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen. Und beide Male hatte ich schon Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen und beide Male kam die Meldung von eBay Kleinanzeigen noch rechtzeitig: Achtung, dieser Verkäufer ist nicht vertrauenswürdig. Er hatte nämlich einen Account eines anderen gehackt und war da einfach reingegangen unter einem anderen Namen. Und ich hätte dann Geld bezahlt, und das hätten wahrscheinlich viele getan, aber ich hätte die Ware nie gesehen. Also es ist gut, wenn man manchmal etwas skeptischer ist. Ich bin da gar nicht so skeptisch. Aber man versucht sich ja doch gegen solche Fälle in irgendeiner Weise abzusichern im Leben. Ja, das versuchen wir grundsätzlich, dass die Zusage, die wir von dem anderen bekommen, dann schlussendlich auch erfüllt wird. Das wollen wir ja. Und deswegen machen wir es so, dass wir manchmal Verträge unterschreiben. Also, dass jemand es uns schriftlich gibt. Mündlich reicht nicht. Bitte gib es mir schriftlich und unterschreibe es, damit ich weiß, deine Zusage wird sich in meinem Leben auch erfüllen. Oder wenn ihr demnächst eine Reise antretet im Urlaub und ihr habt diese Reise gebucht, dann habt ihr mitbekommen, in der Reisebranche ist es üblich, dass sie sagen, du darfst schon mal anzahlen. Also wir vertrauen dir grundsätzlich, dass du dein Urlaubsversprechen hältst und dass du schlussendlich, was weiß ich, am Steinhuder Meer an diesem Campingplatz auftauchst, ja, und deinen Traumurlaub dort genießt. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, wo das ist, aber du darfst es schon mal zahlen, Anzahlung. Und es gibt Fälle, da steht jemand mit seinem Namen dafür. Ich weiß, weil der das gesagt hat, deshalb rechne ich damit, dass einfach dieses Versprechen wahr wird. Ich glaube, wenn jemand von euch aus der Gemeinde gegenseitig sich etwas verspricht, dann werdet ihr alles tun, dass dieses Versprechen auch Wirklichkeit wird, dass es umgesetzt wird, dass ihr zu eurer Zusage dann auch steht. Es passt sehr gut, der Bericht vom Hemberg und vom Juwo. Da ging es um die Verheißungen Gottes. Und auch heute Morgen wird es um die Verheißungen Gottes gehen. Gott hat uns viele Versprechen gegeben. Und da könnten wir jede Menge aufzählen. Und ich ermutige mich selbst, aber auch euch, diese Versprechen konkret vor Augen zu haben. Denn manchmal versteckt man sich hinter solchen Worthülsen. Ja, es gibt Verheißungen. Und wenn man dann sagt, aber welche Verheißungen sind es denn? Dann ist da großes Schweigen. Also Gott hat uns Versprechen gegeben. Zum Beispiel, rufe mich an und ich werde dir antworten. Das sagt er in Jeremia 33. Oder ganz tolles Versprechen, Jesaja 43, ich tilge deine Übertretungen. Dass ich das für mich persönlich in Anspruch nehmen darf. Oder vielleicht im übertragenen Sinne das, was Gott in Josua 1, dem Josua sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir überall, wohin du gehst. Das sind Versprechen, die Gott gibt und ich darf ihm das glauben. Ich muss also nicht so skeptisch sein wie bei eBay Kleinanzeigen. Gott wird jedes seiner Versprechen erfüllen, auch weil er mit seiner Person hinter seinem Wort steht. Das Problem liegt nicht bei Gott, wenn es um Verheißungen geht. Das Problem liegt bei mir. Manche von euch sind skeptischer, manche sind nicht so skeptisch, aber ich glaube, wir haben miteinander das Problem, egal wie groß unsere Alltagsskepsis ist, dass wir diese Alltagsskepsis sehr gerne auf Gott übertragen. Dass wir Gottes Zusagen hinterfragen. Vielleicht sprechen wir das gar nicht so aus, aber unser Leben macht es dann irgendwie doch deutlich. Manchmal denken wir, naja, Gott hat das zwar gesagt, aber kann er sein Versprechen halten? Wird das funktionieren? Als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich so einen Moment, manchmal ist es in der Predigtvorbereitung, wo man denkt, wow, das zu begreifen. Gott kommt mir entgegen, um mir deutlich zu machen, du, das, was ich verspreche, das will ich halten. Und zwar kommt er mir mit den Methoden entgegen, die ich kenne. und die ich hier gerade aufgezählt habe. Ich habe gesagt, wir machen das so, dass wir sagen, das hätte ich gern schriftlich. Gott gibt mir seine Versprechen schriftlich. Dass ich sagen kann, hey, da steht's. Und wir erleben sogar in einem Psalm jemanden mit, der das Gott vorhält und der sagt, du hast es gesagt, da steht es. Und deswegen gehe ich darauf zu. Aber nicht nur das. Gott hat mir auch eine Anzahlung gegeben, so wie es in der Reisebranche üblich ist. Er hat mir seinen Geist gegeben. Das heißt sogar so, die Anzahlung, damit ich endlich glaube, die große Restzahlung, die kommt noch. Auf die kann ich mich verlassen. Oder dass ich damit rechne, dass Gottes Geist mir die Kraft gibt, das in meinem Leben auch wirklich umsetzen zu können, wovon Gott in seinem Wort redet. Und letztlich steht Gott mit seinem unfassbaren Namen hinter seinen Verheißungen. Und deswegen kann ich damit rechnen. Er selber ist meine Sicherheit. Und wenn ich das ganze Paket so sehe, dann kommt mir der Gedanke, wahrscheinlich geht es gar nicht so sehr um die einzelne Verheißung. Uns geht es ja darum, dass Gott das jetzt erfüllt. Und das möchte ich haben. Aber wenn es um Verheißungen in der Bibel geht, dann geht es da viel mehr um die Erfahrung, Gott erfüllt seine Verheißung. Das ist eine Grundüberzeugung. Und diese Grundüberzeugung, die soll in meinem Leben gestärkt werden. Gott ist treu. Ein Psalmist sagt es sogar, das, was er zusagt, das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das kann ich natürlich lesen, aber das muss irgendwie in meinem Leben auch wachsen. Das muss eine Grundüberzeugung sein. Etwas, wo ich sage, ja, das ist tatsächlich so. Und das lerne ich, indem ich Verheißungen Gottes in Anspruch nehme und sie in meinem Leben anwende. Das heißt also, Verheißungen helfen mir, Gott besser kennenzulernen und ihm tiefer zu vertrauen. Und wenn ich das verstanden habe, dann geht es mir nicht nur um Gottes Gaben, dann geht es mir mehr um Gott selbst. Also Verheißungen will Gott mir von Herzen geben, aber sie sind auch ein Trainingsprogramm oder eine Methode zu einem Trainingsprogramm, das Gott einsetzt. Aber es gibt auch noch einen tieferen Blick auf Gottes Verheißungen. Und diesen zugegebenermaßen nicht einfachen Bibelvers, den möchte ich euch lesen und das wird meine Predigtgrundlage heute Morgen sein. 2. Korinther 1, Vers 20, ihr seht diesen kurzen Vers eingeblendet hinter mir. Da heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn des Armen Gott zur Ehre durch uns, in ihm, wenn ihr den ganzen Text lest, dann wird klar, in ihm, das heißt in Jesus, könnten wir sagen, in Jesus ist das Ja, deshalb auch durch ihn des Armen Gott zur Ehre durch uns. Also wenn man da in Kommentaren nachliest, so viel kommt dabei nicht rum und dann merkt man schon, oh, dieser Bibelvers, der ist nicht einfach. Also zunächst mal, Paulus redet hier über Gottes Zusagen. Er stellt mal fest, es gibt jede Menge Verheißungen Gottes. Und die sind nicht nur schriftlich hinterlegt, die sind nicht nur mit einer Anzahlung hinterlegt, die sind nicht nur mit Gottes Namen abgesichert, sondern sie haben anscheinend ein besonderes Zertifikat. Ich habe das mal genannt, das Jesus-Zertifikat. Ist kein biblischer Begriff, aber ein Zertifikat ist ja, also man kann es verschieden einsetzen, Zertifikat, so wie ich es jetzt verwende, ein Zertifikat ist eine offizielle Bestätigung. Wer von euch eine Steuererklärung macht, mit Elster, also diesem ganz rudimentären Programm des Finanzamtes, der weiß, um in dieses Programm hineinzukommen, brauche ich ein offizielles Zertifikat. Dieses Zertifikat gibt mir den Zugang. Das Passwort alleine reicht in diesem Fall nicht aus. Und mit dem Jesus-Zertifikat bekomme ich einen tieferen Zugang zu Gottes Verheißungen. Und dann frage ich mich, was hat denn diese Verheißung, die ich jetzt lese, zum Beispiel mit Jesus zu tun? Und wie hat Jesus diese Verheißung erfüllt? Ich persönlich bin zurückhaltend, dieses Jesus-Zertifikat auf alle Verheißungen Gottes anzuwenden. Aber vielleicht würde Paulus mir widersprechen und er würde betonen, Thomas, ich habe doch gesagt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist es ja. Gut, ich bin da noch auf der Reise. Was er aber auf jeden Fall sagt, der Paulus, viele Verheißungen des Alten Testamentes laufen auf Jesus zu. Und sie werden in Jesus erfüllt. Das ist, was dieser Vers sehr zentral ausdrückt. Und die Formulierung, in ihm ist das Ja, das ist ja auch eine schwierige Formulierung. Was heißt denn das, in ihm ist das Ja? Da hat mir von Siebenthal mit seinem sprachlichen Schlüssel geholfen. Ja, der Griechischkenner schlechthin, wo ich gedacht habe, danke, dass du mir da weiterhilfst. Er übersetzt, in ihm ist ihre Erfüllung. Also in ihm ist das Ja, heißt, in Jesus ist diese Verheißung erfüllt. Also noch einmal, Verheißungen sind nicht nur Trainingsmethode Gottes, damit ich ihn besser erkenne, sondern Verheißung beinhaltet auch ein Jesus-Zertifikat, dass ich einen tieferen Zugang zu den Verheißungen Gottes bekomme, im Sinne des Liedes, das wir gesungen haben, dass diese Verheißungen meinen Blick auf Jesus stärken sollen. Ich kann es nicht verhindern, heute Morgen, dass es etwas theologisch wird. Aber das darf Grundlage sein, auch für unser weiteres Leben. Ja, wie sieht das praktisch aus? Immer die Frage, also okay, ich habe das jetzt verstanden, 2. Korinther 1,20, aber wie sieht das praktisch aus, dass diese Verheißungen, die ich habe, meinen Blick auf Jesus stärken? Gehen wir mal in einen Text hinein, wo Paulus das praktisch macht, was er hier theologisch als Grundlage legt. Und diesen Text finden wir in Römer 15, Vers 8 bis 12. Römer 15, Vers 8 bis 12. Da heißt es, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Doppelpunkt. Und jetzt zitiert Paulus einen Vers nach dem anderen aus dem Alten Testament. Er macht ein Verheißungsfass nach dem anderen auf. Ich habe versucht, euch das farblich einfach mal ein bisschen auch darzustellen. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben. Also das ist, was Paulus hier sagt, wenn ich es mal zusammenfasse. Der Herr Jesus ist für das jüdische Volk gekommen und er hat die Verheißungen der Väter bestätigt. Die haben ja auf den Messias gewartet und jetzt war er da. Also Gott erfüllt sein Wort. Aber was Paulus hier sagt ist, das ist nicht alles. Da steht nicht nur der Messias der Juden, sondern da steht auch, wenn ich es mal pietistisch ausdrücke, der Sünderheiland der Heiden, so wie wir Deutschen es sind. Ja, beides steht in Jesus vor ihnen. Und Paulus lebt hier im Alten Testament und du merkst, wie er einen Bibelvers nach dem anderen rauswirft, um deutlich zu machen, das ist nicht etwas, was ich, Paulus, mir ausgedacht habe, sondern das ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit des Alten Testamentes. Ich erinnere euch mal an 4 Verheißungen Gottes, so macht es hier deutlich, dass Gott Israel und Gemeinde von Anfang an zusammen gedacht hat. ist keine Erfindung des Neuen Testamentes, sondern das ist ganz tief eingegraben ins Alte Testament, dass Gott Gemeinde gedacht hat. Davon hat er im Alten Testament immer wieder gesprochen. Immer wieder gesagt, hey, die Völker, sie gehören dazu. Aber diese Verheißung, die wird erst durch Jesus wahr unmöglich. Es gibt eine andere Stelle, die jetzt hier nicht auf der Folie ist, in Epheser 2. Da sagt Paulus, Jesus hat diese Zwischenwand, die zwischen Israel und der Gemeinde stand, die hat er niedergerissen. Also richtig massive Worte, die hat er niedergerissen durch das Kreuz. Und er hat beide miteinander versöhnt und hat einen Menschen in ihnen gemacht. Also Gottes Verheißung wird hier in Jesus erfüllt. So hat Paulus das geschrieben in dem ersten Vers, den wir gelesen haben. Das heißt, du hast hier ein Verheißungspaket Gottes in der Hand und da ist eine lange Geschenkschnur dran. Und dann läufst du an dieser Geschenkschnur entlang durch die Zeit und am Ende kommst du bei Jesus raus. Das ist das, was er hier sagt. Das meint Paulus, wenn er sagt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist es ja. Ich weiß, nicht ganz so einfach, Römer 15 könnt ihr euch selber nochmal durchlesen. Was ihr auch nochmal durchlesen könntet und wo Paulus das wieder anwendet, ganz spannender Vers, Galater 3, Vers 16. Das ist auch ein Vers, wo du dann den Vers liest und sagst, hoppla, so ist das. Ja, Galater 3, Vers 16, ihr seht ihn hier schon angeschrieben, da heißt es, dem Abraham, also dem Stammvater Israels aber, wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen und der ist Christus. Genau Anwendung von 2. Korinther 1, Vers 20. Gott hat dem Abraham mehrere Versprechen gegeben. Das lesen wir hier. Eines dieser Versprechen ist, dass er ein Land, ein Volk, ein Segen bekommen soll. Und er hat es nicht nur dem Abraham gegeben, sondern er hat es seinen Nachkommen gegeben. In diesem ganzen Kontext, könnt ihr für euch selber lesen, geht es darum, Gott macht den Abraham gerecht durch den Glauben. Gott selbst bezahlt die Schuld, damit sie bezahlt ist. Abraham konnte das nicht gut machen. Ich kann es auch nicht wieder gut machen. Und Paulus sagt hier, für alle die, die Grammatik dann in der Schule büffeln müssen, er sagt, schau mal ganz genau hin, was hier steht. Hier steht nicht und seinen Nachkommen, wie wir es ja denken, Abraham und das ganze jüdische Volk, was sicher auch gemeint ist. Aber der Paulus betont hier und er wird es in Vers 19, wenn ihr das Kapitel lest, nochmal richtig explizit sagen. Er sagt, die eigentliche Verheißung, die gilt dem einen Nachkommen. Und dieser eine Nachkomme ist der Herr Jesus. Das heißt, alle Verheißungen im Blick auf den Glauben enden bei Christus. Sie sind in Christus erfüllt. Also es lohnt sich, Galater 3 nochmal nachzulesen mit diesem Gedanken, das Jesus-Zertifikat. Gott hat Abraham gerecht gemacht durch den Glauben. Es kommt in der Bibel immer wieder vor, dieser Gedanke. Wenn jemand gerecht gemacht worden ist, dann war er vorher ungerecht. Das gilt nicht nur für Abraham. Das nehme ich dann aus diesem Text auch für mich. Auch ich bin vor Gott ungerecht, auch wenn ich mich noch so gut fühle. Und interessant ist, dass wir uns normalerweise gar nicht so sehr dafür interessieren. Bin ich vor Gott gerecht oder bin ich nicht ungerecht? Wir leben so unser Leben, genießen den Tag. Und der Bibelvers meint deutlich, das ist unser Problem. Ich kann fröhlich sein, ich kann mich gut fühlen, ich kann in einem Porsche unterwegs sein, auf einen Abhang zu und ich fühle mich in diesem Moment noch gut, weil ich noch nicht am Abhang bin. Und trotzdem bin ich in ganz großer Gefahr. Und das ist mal so die grundsätzliche Aussage der Bibel, die mir deutlich macht, ich rase auf wirklich einen Abhang zu und dieser Abhang wird beschrieben als eine Ewigkeit ohne Gott. Das wartet auf mich, wenn ich ohne Jesus unterwegs bin. Aber das muss nicht so bleiben. Das macht dieser Vers hier deutlich. Abraham, dieser Stammvater, er ist durch den Glauben gerecht geworden. Und genau so kann ich auch bei Gott gerecht werden durch den Glauben. Und es beginnt damit, dass ich blicke, ich bin ungerecht, so wie wir es hier gelesen haben. Völlig unabhängig, wie moralisch hochstehend ich lebe. Das kann sein, dass Leute, die keine Ahnung von Gott haben, moralisch viel hochstehender leben als manche Christen. Aber darum geht es gar nicht. Gott rechnet mir vor allen Dingen das als Schuld an, dass ich ohne ihn lebe, dass er in meinem Leben überhaupt nicht vorkommt. Und diese Schuld, die kann ich nicht irgendwie abschütteln. Aber, und das ist die gute Nachricht, ich kann sie abgeben. Ich kann sie loswerden. Bei Jesus. Am Kreuz. Jesus ist Gott selber. Er ist der Sohn Gottes. Und er ist auf diese Erde gekommen, um an dem Kreuz zu sterben für meine Schuld. Er hatte keine und er konnte für meine Schuld sterben. Ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit mit Gott so den Römerbrief gelesen und gelesen, ja, er kam zur Erlösung. Das hat mich gefreut. Ich habe diese Woche ein Lied gehört, ganz alter, backender Text, aber da hieß es, Jesus nimmt mich Sünder an. Klasse. Dass ich weiß, wo ich mit meiner Schuld hinkommen darf. Jesus hatte keine Schuld. Das wird deutlich dadurch, dass er von den Toten aufersteht. Der Tod kann uns normalerweise festhalten. Da gibt es so Griffe an unserem Leben im übertragenen Sinne. Und die sind da, weil Sünde da ist. Bei Jesus gab es das nicht. Er war sündlos. Und deswegen kann Jesus mir Vergebung anbieten. Ich muss ihm nur mein altes Leben bringen, meine Sünde bringen und ihm diese Sünde bekennen und seine Vergebung erleben. Und ich darf es machen wie Abraham. Glauben, ich bin schuldig, aber Jesus hat diese Schuld getragen und dann macht Gott mich gerecht. Das ist eine so einfache und doch so grundlegende Botschaft. Wenn du deine Anklageschrift bei Gott dann geöffnet bekommst, ist da nichts mehr drin. Keine Anklageschrift, weil Jesus meine Schuld getragen hat. Das ist, was dahinter steht, was wir bei Abraham gelesen haben und es ist immer so, dass im Gottesdienst Menschen sitzen, die diese Beziehung noch nicht haben zu Gott. Wenn du sie noch nicht hast, herzliche Einladung nach dem Gottesdienst. Stehen hier vorne Mitarbeiter, darfst gerne auf sie zukommen, sagen, ich will diese Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und du kannst diese Beziehung bekommen. Das ist ein Versprechen, das Gott gibt. Ich darf eine Beziehung zu ihm haben, neben vielen anderen Versprechen, mit denen wir uns ja in diesem Gottesdienst beschäftigen. Neben dem Versprechen zum Beispiel, wer anklopft, dem wird er auftun. Aber wenn ich diesen Beziehungsgedanken und Verheißungsgedanken wieder aufnehme, dann haben wir entdeckt, der Jesus ist die stärkste Unterschrift unter den Verheißungen Gottes. Und ich möchte es jetzt mal deutlich machen an einigen Punkten, die genau Jesus betreffen. Da gibt es den Heerführer des Volkes Israel, den Mose, in der Wüste. Und wir hören aus seinem Mund den Satz, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Propheten sind ja Boten Gottes, die Gottes Wort vor allen Dingen auf die gegenwärtige gesellschaftliche Situation angewendet haben. Und natürlich haben sie dem Volk auch gesagt, das wird in Zukunft auf euch zukommen. Und in diesem Sinne war der Herr Jesus der größte Prophet, den es auf dieser Erde gegeben hat. In Matthäus 13 sagt er von sich, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, also man schätzt ihn, außer in seiner Vaterstadt und in seinem eigenen Haus. Also das heißt, der Jesus sagt, ich bin dieser Prophet, aber in meiner Vaterstadt, da wo ich aufgewachsen bin, nimmt man mich nicht als einen solchen wahr. Und dann begegnet er einer Frau, die gar keine Ahnung von Gott hat. Und diese Frau hat mehr Durchblick als alle religiösen Leute seiner Vaterstadt. Eine Frau in Johannes 4 am Jakobsbrunnen sagt, ich sehe was, dass du ein Prophet bist. Das sehe ich an dir. Also sie ist fasziniert von Jesus. Und der Herr Jesus redet auch immer wieder wie ein Prophet. Er zitiert zum Beispiel mal den Propheten Jesaja und er zeigt damit Israel, ihr seid einfach nur stur Gott gegenüber. Ihr seid so stur und Gott möchte euch Vergebung anbieten und ihr wollt nicht, ihr lehnt ihn ab, sagt Jesus ihnen als Prophet. Und dann redet er natürlich wie ein Prophet auch von der Zukunft. Er sagt, dieser Tempel, schaut ihn euch an, alles super, das war ihr ganzer Stolz, wird alles platt gemacht. Kein Stein bleibt auf dem anderen. So war es dann auch tatsächlich. Es ist eingetroffen, was Jesus gesagt hat. Aber es gibt etwas bei Jesus als Prophet, Jesus-Zertifikat, das ist anders als bei allen anderen Propheten. Das hat kein Prophet gemacht. Das macht nur Jesus. Er wendet nämlich die Erfüllung von Gottes Verheißungen auf sich selbst an. So wie Paulus das in 2. Korinther 1 gesagt hat. Zum Beispiel in Lukas 4, da bezieht Jesus in einem Gottesdienst in Nazareth das Schriftwort des Propheten Jesaja auf sich selbst. Und er sagt, ich bin die Erfüllung dieses Textes, den ihr hier in der Schrift seht. Er bezieht es auf sich selber. Also wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du den größten Propheten aller Zeiten an deiner Seite. Weißt du, was das heißt? Er ist von gar nichts, was dir in deinem Leben begegnet, überrascht. Weil er es weiß. Wir selber sind überrascht, aber er ist nicht überrascht. Und ich weiß, ich darf meine Zukunft in seine Hand lassen. So wie es im Abendmahl jemand gesagt hat, wir haben immer wieder erlebt, wie Gott Verheißungen erfüllt hat. Und deshalb sind wir jetzt ruhig, wenn die nächste Herausforderung kommt. Ich weiß, an wessen Seite ich stehe. Dann gibt es eine weitere große Verheißung im Alten Testament. Das ist so ein Faden, so ein dickes Seil, das sich durch das Alte Testament zieht. Das ist die Verheißung des Sohnes Davids. Das ist eine Verheißung, die kommt aus 2. Samuel 7. Gott sagt dem David zu, es wird jemanden geben, der auf deinem Thron sitzen wird für Ewigkeiten oder in Ewigkeit. Und wenn wir dann das Neue Testament aufschlagen, der erste Satz des Neuen Testamentes heißt dann, ja, wie heißt er dann, ja? Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids. Genau das wird aufgegriffen. Er ist dieser Sohn Davids. Er wird uns als der Mann vorgestellt, der auf diesem Thron in Ewigkeit sitzen wird. Auch hier ist er Ziel der Verheißung. Jesus-Zertifikat. Ich bin das Ziel dieser Verheißung. Und das Thema lässt zum Beispiel auch den Matthäus, geleitet vom Heiligen Geist, nicht los. Ein paar Kapitel weiter, in Matthäus 12, da fragt das Volk, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Das war noch eine Frage. Und die Blinden am Wege, die rufen es dann einfach raus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Also ein Gedanke, der sich durchzieht, Jesus, der Sohn Davids, und er ist als Sohn Davids der König über Israel. Auch da, wir schlagen die Evangelien auf, dann kommen die Weisen, wen suchen sie? Sie suchen den neugeborenen König der Juden. In Lukas 23, am Ende des Lukas-Evangeliums, fragt der römische Prokurator Pilatus den Herrn Jesus, bist du der König der Juden? Ja oder nein? Jesus antwortet, du sagst es. Ja, ich bin es. Die ganzen Verheißungen laufen auf mich zu. Er hat diesen Titel immer wieder auf sich selber bezogen. Paulus würde das kommentieren mit 2. Korinther 1 und würde sagen, ja, alle Gottesverheißungen sind in ihm das Ja. Habe ich euch doch gesagt. könnt ihr sehen. Gottes Wort ist wahr. Ich darf mich an ihm festhalten. Jesus macht hinter den Verheißungen Gottes so diesen grünen Erfüllthaken. Ja, also zack, erfüllt, erfüllt, erfüllt. Und das bezieht er immer wieder auf sich selber. Und wenn ich diese Verheißungen Gottes im Blick habe, dann kann ich nur das tun, was Paulus da auch in dem Korintherbrief gesagt hat. Ich kann nur staunend ausrufen, Amen. Und Amen heißt nichts anderes als, so sei es. Ja, so ist es wirklich zur Ehre Gottes. Gott erfüllt sein Wort. Also Gott lässt seine Verheißungen am Ende auf den zulaufen, dass der Jesus dasteht und dass ich weiß, gedanklich werde ich bei ihm enden. Und wisst ihr, manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn man ein paar Verheißungen in der Hand hat, dann ist das so wie beim Puzzeln, du denkst, die Teile passen doch nicht. Das ist oft erst im Nachhinein dann deutlich, das hat Gott damit gemeint. Zum Beispiel, wenn du Matthäus 2 liest, dann liest du, Gott hat seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Du denkst, alles klar, ich weiß, Jesus kommt aus Ägypten. Liest du ein bisschen weiter, er kommt aus Nazareth. Aber Nazareth ist doch nicht in Ägypten. Und dann liest du, nein, der ist in Bethlehem geboren. Und du denkst, okay, wie kriege ich das jetzt alles zusammen? Aber bei Gott ist es so, auch wenn es manchmal sich zu widersprechen scheint, er bringt es zusammen, Jesus. 2. Korinther 1. Jesus wird der König in einem Reich sein. Ich finde es ganz spannend, wie der Apostel Jakobus, das war so der Oberapostel nach dem Tod des Herrn Jesus, wie er diesen Gedanken versteht. Also er bringt hier König und Reich dann zusammen. Also ich habe mir das vorgestellt bei dem Text, den wir gleich lesen werden. Wir sind in einem ganz gewichtigen Meeting in Jerusalem. Erstes Konzil. Also es gab da verschiedene Konzile in der Kirchengeschichte. Das ist eigentlich wirklich das Erste. Alles, was Rang und Namen hat in der evangelikalen Welt, ist da. Also wenn du Leute nicht nur in Idea lesen willst, sondern du willst sie tatsächlich sehen, dann hättest du dort sein müssen. Einziger Tagesordnungspunkt, müssen Christen sich auch beschneiden lassen und andere Gebote einhalten. Darum ging's bei diesem Konzil. Und es wird heiß diskutiert. Für die einen ist absolut klar, natürlich müssen Christen sich an alttestamentliche Vorgaben halten. Wo ist denn da das Problem? Und die anderen sagen, weißt du was? Nichts müssen Christen. Die müssen sich nicht daran halten und schon gar nicht beschneiden lassen. Und es geht hin und her und dann steht Jakobus auf. Ruhe im Saal. Was wird er sagen? Schafft er das? Die Gemüter zu beruhigen? Bringt er es fertig, sogar eine Lösung zu präsentieren? Die Situation scheint so verfahren zu sein, tatsächlich. Seine Worte bringen die Lösung. Und wir lesen sie jetzt mal in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, ab Vers 30. Vers 13 bis Vers 20, 15, 13 bis 20. Als sie aber schwiegen, also da war jetzt Ruhe von der Diskussion, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren, und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Das heißt, Jakobus sagt hier, dass die Nationen auch zu Gottes Volk gehören. Das hatten wir schon mal. Aber ich finde es ganz spannend, in welchen Zusammenhang er das stellt. Er sagt, das bedeutet, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Also so könnt ihr es hier nachlesen. Das ist für ihn die Verheißung oder die Erfüllung der Verheißung aus Jesaja 61. Wie wird sie aufgebaut? durch den König auf dem Thron Davids. Jesus ist also nicht nur der König der Juden, sondern er will auch dein König sein. Er will der König der Herzen sein. Und ich wünsche uns das, dass Jesus wirklich der König meines Herzens ist, dass ich ihm aus tiefer Überzeugung zujubeln darf. Und wenn dir nicht so zum Jubeln ist, weil deine Situation vielleicht nicht so toll ist oder anderes, dann darfst du ihn darum bitten und sagen, Herr, schenk mir das. Ich bin begeistert von dir. Danke dafür, dass du diese Hütte Davids, diese zerfallene Hütte, wieder aufbaust, indem auch ich dazukommen darf. So hat es Jakobus gesagt. Also du darfst dich hier auf einen ganz berühmten Mann aus der Kirchengeschichte sogar berufen. Als König hat Herr Jesus das Sagen in meinem Leben. Ich kann Jesus nicht König nennen und er darf in mein Leben nicht hineinreden. Und manchmal, ja, muss ich schlucken, wenn der Jesus seinen Finger drauflegt und sagt, das solltest du ändern. Aber er meint es gut. Er meint es gut, indem er mich verändern möchte. Ich folge in Jesus dem König, der schlussendlich über allen stehen wird und den alle anbeten. Und deshalb darf ich es heute schon tun. Diesen König anzubeten und mich von Herzen über ihn zu freuen. Jesus ist nicht nur der perfekte Prophet, auf den alle Verheißungen zulaufen, nicht nur der Sohn Davids, der König der Juden und der König der Heiden, auf den alle Verheißungen zulaufen, sondern, und da biege ich jetzt in die Schlusskurve der Predigt ein, er ist auch der hohe Priester, und zwar so einer, wie es ihn nie im Alten Testament gegeben hat. Das ist vor allen Dingen das Thema des Hebräerbriefes. Da gibt es viele Verheißungen, da gibt es viele Anordnungen Gottes, was das Priestertum betrifft im Alten Testament. Und der Hebräerbriefschreiber, der schildert, wie unvollkommen all das ist, was wir da im Alten Testament lesen. Und er zeigt, die Priester, sie mussten immer für sich selber opfern. Das macht doch deutlich, da ist keine wirkliche Vergebung der Sünde. Und was sie opfern mussten, für das Volk eine Ziege, für sich selber einen Stier. Also es zeigt schon mal das Verhältnis, ja, der eigenen Sünde, die Priester immer wieder vor Augen hatten. Und der Hebräerbrief sagt, das Blut der Tiere kann Schuld nicht wegnehmen. Und dann gibt es diesen zentrales Zitat aus dem Alten Testament und das schauen wir uns da noch an, wo er einfach sagt, das schauen wir uns da noch an. Das kommt jetzt. Das kurze Zitat, genau. Psalm 110, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Auch hier nimmt er wieder ein Wort aus dem Alten Testament und er wendet es wieder auf Jesus an. Und er sagt, das ist der Zielpunkt, das ist das Jesus-Zertifikat. Ich habe einen hohen Priester, der ist barmherzig. Ich darf kommen zum Thron seiner Gnade. Er ist der Mittler eines besseren Bundes. Das ist so das Thema des Hebräerbriefes. Der Bund steht auf besseren Verheißungen, lesen wir in Hebräer 8. Und dann zitiert der Schreiber gerade in Hebräer 8 aus Hesekiel 31, das Kapitel über den neuen Bund und das neue Herz. Und er wendet es auf jeden an, der an Jesus glaubt. Er sagt, das ist es. Du hast ein neues Herz bekommen, du hast einen neuen Geist bekommen. Freu dich daran, Jesus ist dein Priester und er schafft in dir, so formuliert der Hebräerbrief, ist fast wörtlich, Jesus schafft in dir, was du alleine nicht schaffst. Und mit diesem neuen Herzen ist es möglich, ein anderes Leben leben zu können. Ich muss mir bei Sünde keinen Kopf mehr machen. Ich darf sie im Gebet zu Jesus bringen. Ich darf wissen, er vergibt. Ja. Das tut er. Ich schaue den Tempel an auf dieser Erde und ich denke, hey, der ist groß gewesen, aber er war nur ein ganz kleines Modell von dem, was der Hebräerbrief dann beschreibt, was im Himmel ist. Und Jesus ist in dieses himmlische Heiligtum eingegangen mit seinem eigenen Blut auf einer ganz, ganz anderen Grundlage. Und vieles, was wir dann im Tempeldienst lesen, das hat sich in Jesus erfüllt. Da gab es zum Beispiel auf dieser zentralen Lade eine Platte und Paulus sagt, da wird Blut geopfert, damit Vergebung der Sünde da ist. Und diese Platte, auch diese Platte hat ihren Zielpunkt in Jesus. Auch diese Platte ist mit ihm erfüllt. Und dann sagt der Hebräerbrief in Hebräer 9, ich glaube ein Kapitel, über das Spurgeon nie gepredigt hat, weil es ihm viel zu heilig war, sagt, Jesus hat durch sein Opfer die Sünde aufgehoben. Es gibt echte Vergebung. Und es wird betont, es ist kein Opfer mehr nötig, niemals nicht, weil Jesus alles getragen hat. Hebräer 10, Vers 18. Alle Gottes Verheißungen sind in ihm das Ja, sie sind in Jesus erfüllt. Er ist Gottes Zielpunkt. Es geht bei Gottes Verheißungen nicht nur darum, seine Treue zu erleben, es geht auch zu begreifen. Alle Verheißungen wollen mich schlussendlich zu Jesus führen. Und deshalb ist es gut, wenn du Verheißungen liest, dich auch zu fragen, wo führt dieser Faden zu Jesus hin? Ich habe euch am Anfang gesagt, ich kann das nicht immer sicher sagen. Und dann ist es gut auch zu sagen, ich kann das nicht sicher sagen, als einfach nur irgendwas zu sagen und der andere weiß schon, der weiß es selber nicht. Aber manchmal merkst du das. Ich habe es versucht zu zeigen am Propheten, am Sohn Davids, am Hohen Priester. Das sind wirklich sehr sichtbare, schon gar keine Fäden mehr, sondern Seile, die Gott ausgelegt hat. Und ich wünsche uns hier einen tieferen Blick für Gottes Verheißungen, dass es uns nicht nur um Gaben geht, sondern um den Geber. Und dass es mir nicht nur um die Sache geht, sondern um Gott selbst. Denn, ich zitiere Paulus nochmal, so viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm sind sie erfüllt. Und mit ihm bekommen sie das Jesus-Zertifikat. Ich wünsche euch viel Segen beim weiteren Nachdenken über 2. Korinther 1, Vers 20. Ich finde es eine ganz spannende Bibelstelle, die ich nicht völlig erschöpft habe, aber vielleicht mal in etwa begriffen habe, in welche Richtung könnte es hier gehen. Amen.